Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungsbegleitung kurz und gut. Dies ist ein Podcast für alle, die mit Kindern zu tun haben und ihre Kompetenzen im Umgang mit Kindern erweitern wollen, beruflich oder privat. Ein Podcast von und mit Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld.
Hallo Waltraud. In unserem heutigen Podcast aus der Serie Praxis der Entwicklungsbegleitung geht es um die Familie an sich. Und da freue ich mich, wenn du zunächst mal ein paar einleitende Worte machst und wir dann anschließend auch noch ein spannendes Interview hören dürfen.
Ja, hallo Michael. Ja, die Umsetzung der Entwicklungsbegleitung in der Familie ist natürlich ein ganz, ganz spannendes Thema immer auch für mich gewesen, weil ich habe ja selbst lange Jahre direkt in der Beratung der Familien und der Kinder in der Familien gearbeitet. Und da ging es immer schon darum, natürlich die Eltern, die Kinder quasi in unsere Institution Entwicklungsbegleitung gebracht haben, da wurden die Kinder entsprechend begleitet. Aber es geht nie ohne die Familien zu begleiten, weil ich kann nicht die Kinder rausnehmen und kann sagen, okay, mit dem Kind machen wir jetzt das und das. Und das System, in dem die Kinder die meiste Zeit ihres Lebens zubringen in der Familie, würde ich nicht berücksichtigen. Und insofern war immer auch Beratung der Eltern dabei und der, ja, die Idee und ich würde schon beinahe sagen, der Anspruch, die Eltern selber in die Lage zu versetzen, mit ihren Kindern so umzugehen und sie eben zu begleiten und damit auch die gesamte Situation der Kinder nochmal zu verändern und ihnen mehr Möglichkeiten zu geben. Und ich habe nun eine Familie, die ich seit vielen Jahren sehr gut kenne. Sie haben mehrere Kinder und diese Familie hat mit mir oder mit uns als Einrichtung der Entwicklungsbegleitung super toll zusammengearbeitet. Und deshalb habe ich diese Familie mal interviewt, was sie nun von dieser Begleitung der Kinder natürlich, aber für sich als Familie gehabt haben und wie sie was umgesetzt haben. Und das, ja, haben wir in dem folgenden Interview mal aufgezeichnet. Ja, hallo Doris, hallo Peter, ich grüße euch ganz herzlich. Wir haben heute ein Thema und da geht es um Entwicklungsbegleitung in der Familie. Und da ich euch beide und eure Kinder ja nun schon viele, viele Jahre kenne und weiß, dass wir auch über das Thema Entwicklungsbegleitung sehr verbunden sind, habe ich euch heute ja mal gebeten, ob ihr mir vielleicht ein bisschen was sagen könnt aus eurer Familie, wie da Entwicklungsbegleitung gewirkt hat oder was ihr davon mitgenommen habt. Ja, mögt ihr euch.
Also ich persönlich habe mit mein erster Sohn, um da anzufangen, war als Frühchen geboren und als Erfahrung, Mama zu werden, vor über 30 Jahren mit einem Frühchen, war schon eine große Herausforderung. Mein Sohn ist gut groß geworden, ohne die Befürchtungen, die mich im Krankenhaus schon begleitet haben, dass er möglicherweise nicht sehen können würde oder nicht wirklich laufen lernen könnte. Das ist alles nicht eingetreten. Er ist auch gesundheitlich sehr stabil gewesen, hat aber einfach Besonderheiten mit ins Leben gebracht, die begleitet werden wollten und die verstanden werden wollten. Und so fing das an, dass vieles sich schnell verwachsen hat aus seinem Frühchentum, er schnell groß geworden ist, er gerne in den Kindergarten gegangen ist, aber die große Herausforderung war Schule. Ich kann mich gut erinnern, Einschulung, da saß Florian auf seinem Stuhl und hat die Ohren zugehalten. Und ich glaube, der hat irgendwie von Anfang an gespürt, dass er da Herausforderungen begegnet, denen er alleine nicht gewachsen ist. Dann hatte er mit Rechtschreibung große Probleme, er hatte mit dem Rechnen Probleme. Und er hatte eine Lehrerin, die einfach gesagt hat, wenn du genug übst, dann wird das schon. Du bist einfach nur zu faul. Und ich als Mama, die ihren Sohn begleiten wollte, habe geübt und geübt und geübt. Und je mehr ich geübt habe und je mehr Florian und ich uns angestrengt haben, desto schlimmer ist die Situation geworden. Und wenn für mich da an einer Stelle nicht die Unterstützung durch dich, Waltraud, und das Institut Döring gekommen wäre in der Entwicklungsbegleitung, ich weiß nicht, wie das für uns ausgegangen wäre. Weil wir haben uns wirklich angestrengt. Nicht nur ich als Mutter, sondern auch Florian als Kind, der wirklich lernen wollte. Und dieses sich immer mehr anstrengen und immer mehr bemühen hat nicht zum Ergebnis geführt. Wie gesagt, die Situation wurde immer schlimmer. Je mehr er Worte schreiben wollte und sie richtig schreiben wollte und wir das geübt und geübt und geübt haben, desto vielfältiger wurde die Falschschreibung eines Wortes. Und das habe ich auch zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht verstanden. Ich war ja selbst sozusagen unerfahren, weil das mein erster Sohn war.
Ja, vielen, vielen Dank, Doris, für die lebhafte Schilderung. Ich erinnere mich auch noch ganz, ganz genau an Florian, weil er kam eben als ein Kind, ich glaube, es war in der zweiten Klasse sogar schon, mit Lernproblemen. Und ich hatte das Gefühl, dieser Junge, der hat so viel in sich. Der muss das, was er in sich hat, auch sortieren. Und ja, habe ihn dann wirklich auf dieses Thema hin auch begleitet, wirklich innerlich zu sich zu finden, Ruhe zu finden. Und wir haben das damals erst mit Bewegung gemacht, mit viel Bewegung. Aber das haben wir gemerkt, das hat nicht so gefruchtet bei ihm, weil er zwar in die Bewegung reinging, aber es war nicht wirklich seins. Und der Durchbruch, ich erinnere mich genau, kam damals in der Arbeit mit Ton, mit einem sogenannten Tonfeld, also kein Ton, den man hört, sondern den man spürt. Und Florian kam wirklich richtig an in diesem Tun, in diesem Handeln, in diesem Tun. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, er hat ziemlich zu Anfang ein fertiges Tonfeld, das sind einige Kilo Ton, die er da verarbeitet hatte, was wir normalerweise wieder Anführungsstriche einstampfen, aber Florian hing so daran und er hat es mir nach Hause genommen. Ich glaube, es hat lange bei euch im Keller gestanden, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, ganz genau. Und daran erinnere ich mich auch. Und als er irgendwann dann deutlich wurde, welche Fähigkeiten auch gerade im Lernen, im schulischen Lernen, Florian einfach hatte und als er das selbst gemerkt hat, dann hat sich was verändert. Und genau dieser Druck, dieses Ich muss das machen, dass der einfach nur schädlich ist. Und
Ja.
ja.
Also ich weiß auch genau, ich habe eine gute Freundin, deren Tochter auch Entwicklungsbegleitung bei dir hatte, Waltraud. Und wir beide waren eben mal verzweifelt, weil dieses, man tut immer mehr mit dem Kind und es gibt keine Lösung alleine. Dann haben wir gesagt, wenn unsere Kinder jemals einen Abschluss schreiben, dann betrinken wir uns sinnlos, weil so verzweifelt waren in diesem
Ja.
Moment. Und das haben wir im Übrigen nie getan. Und beide Kinder haben ja nicht nur irgendeinen Abschluss gemacht, sondern Florian hat ja sogar Abitur geschafft und hat wirklich auch gelernt zu lernen. Und ich bin heute immer noch erstaunt, was Florian, der so eine große Leserechtschreibschwäche hatte, zwar die Rechtschreibschwäche isoliert noch da ist, aber Florian ohne Buch in der Tasche, auch mit über 30 Jahren heute noch nicht anzutreffen ist, der liest fortlaufend und er kann Philosophen zitieren, wenn Unterhaltungen sind. Das ist eine Entwicklung, die ich mir zu dem Zeitpunkt, als die Probleme so groß waren, hätte nie vorstellen können. Und das größte Geschenk in der Zeit der Entwicklungsbegleitung war dann, Waltraud, dass ich wieder Mama sein durfte. Und nicht der verlängerte Arm der Schule, der verlängerte Arm der Familie teilweise, jetzt nicht vom Partner, sondern gab ja auch Omas, Tanten und so weiter, die sagten, man müsste, man sollte und man könnte. Dass dieser Druck, dadurch, dass eine Person da war, die nicht nur mir, sondern mir, meinem Sohn, das Vertrauen in uns selbst gegeben hat, es wird schon werden. Und die Zeit wird heilen oder die Entwicklung wird kommen. Und dieses einfach wieder Mama sein zu dürfen, war für mich persönlich ein totales Geschenk. Und sicherlich auch für Florian, dass wir wieder Momente hatten, wo nicht nur Lesen, Schreiben, Rechnen im Vordergrund stand, sondern wo wir auch mal uns hingesetzt haben zusammen, ich vorgelesen habe oder wir zusammen gemalt haben oder wir einen Waldspaziergang gemacht haben, den er gerne gemacht hat, um Stöcker zu sammeln. Egal, was es in welchem Alter auch immer war, das gemeinsame Tun, aber dass das auch wieder Raum hatte. Und wir so unsere Beziehung nicht verloren hatten und den Kontakt nicht verloren hatten, was ja sicherlich die Situation für uns mit all den Schwierigkeiten, die es zu bewältigen gab, noch enorm verschlimmert hätte oder die Situation für Florian sicherlich total verschlechtert hätte.
Ja, und vorher, anfangs, als die Schule anfing, ja auch schon hat, weil du eben auch sagtest, es wurde immer schlimmer. Ja, dieses Vertrauen, das ist also auch einer der Grundpfeiler in der Entwicklungsbegleitung, und zwar, dass die Erwachsenen Vertrauen zu sich selber haben, dass sie es schaffen werden und nicht irgendwas machen müssen, weil andere ihnen das sagen. Aber auch Vertrauen ins Kind haben, dass das Kind das schafft und letztendlich das Kind auch das Vertrauen in sich selber hat. Also es ist also ein, ja, wie so ein Weg, der sich immer weiter öffnet. Ja, inzwischen, Peter, du bist heute dabei. Du bist nicht der Vater von Florian, aber du hast mit Doris inzwischen auch schon eigene Kinder. Das heißt, das Ganze ist ja, wie Doris schon sagte, schon 30 Jahre her. Und in der heutigen Situation mit den Kindern, die ihr beide zusammen habt, habt ihr da noch irgendwelche Dinge, die euch in der Entwicklungsbegleitung besonders geholfen haben oder angesprochen haben, was euch wichtig war?
Ja, also wenn ich mich jetzt, weil das ja auch schon wieder ein bisschen zurückliegt, als die mittlerweile 19- und 21-Jährigen, die du gerade ansprichst, unsere gemeinsamen Kinder, die ja auch bei dir in der Entwicklungsbegleitung waren, zurückerinnere, ist für mich der sie zur Stunde gefahren hat und wieder abgeholt hat, beziehungsweise dort war und diese Zeit vor Ort erlebt hat und auch diese Veränderung oder die Entwicklung tatsächlich auch vor Ort richtig mitkriegen konnte, weil ich halt irgendwie vielleicht manchmal so, jetzt fahren wir wieder dahin und danach, Mensch, cool, dass wir da waren, ne? So irgendwie dieses Freudige, dann mit dem Kind wieder nach Hause zu fahren und mitzubekommen, dass es halt in einer vielleicht gar nicht so so aussprechbaren Art und Weise, aber irgendwas passiert ist. Und das ist das, auf was ich oder sehr stark zurückblicke, weil da ist was passiert, was ich manchmal gar nicht begreifen kann. Und vielleicht hat es auch durchaus was mit Vertrauen zu tun. Und für mich auch das Vertrauen. Ich hatte es ja in meinem bis dahin Leben ja auch noch gar nicht so mitbekommen, was eine Entwicklungsbegleitung bedeuten kann. Und nicht nur für die Kinder, sondern vielleicht auch für die Erwachsenen, für die Eltern, die halt einfach vielleicht nur dann mitgehen und schauen und dann aber auch wirklich ein Kind wieder mit nach Hause nehmen. Da ist was passiert. Und was ich eigentlich damit ausdrücken möchte, ich kann es gar nicht so in Worte fassen und irgendwie groß beschreiben, aber eine Zufriedenheit zu spüren und ein Lächeln des Kindes wieder mit nach dieser Stunde zu nehmen und mitzubekommen, dass es dem wirklich gut getan hat. Das war für mich durchaus auch eine sehr wichtige und wertvolle Erfahrung, die ich gemacht habe, ja, als Elternteil.
Ja, da sprichst du etwas an, indem du sagst, du konntest, das kannst es eigentlich nicht erklären. Und genau das ist eigentlich auch mit ein Ansatz der Entwicklungsbegleitung, weil wir davon ausgehen, alles, aber auch wirklich alles, was wir selber denken, wahrnehmen und so weiter, wird gesteuert und gelenkt durch eine Zuladung eines Gefühls, weil jede Information, die in uns reingeht, geht quasi so ziemlich als erstes durch das limbische System, unser Gefühlszentrum, und wird mit einem Gefühl versehen, das wir manchmal gar nicht mehr selber merken. Aber immer dann, wenn wir versuchen, was zu erklären, dann darauf auch zu achten, was fühlen wir eigentlich bei diesen theoretischen Erklärungen. Und das hast du so schön beschrieben. Es ging letztendlich bei dir um ein Gefühl, was du wahrgenommen hast an den Kindern und was dann bei dir offensichtlich auch etwas ausgelöst hat.
Naja, und es trägt ja auch nicht, wenn es jetzt auch um Familie und in der Partnerschaft geht, ja auch dazu bei, dass wir miteinander auch entspannter sein konnten. Also wenn Peter dann nach Hause kam mit den Kindern und er eben das glückliche Kind mitgebracht hat und selber entspannter war dadurch, war der ganze Abend mit dem Rest der Familie auch entspannter. Also es ist also wirklich eine Form von Entlastung, und zwar eine emotionale Entlastung, die auch dazu führt, sich nicht über die Maßen Gedanken machen zu müssen. Und also man sagt ja so leicht, man macht sich einen Kopf. So, also es fließt dann auch eine andere Energie in der Familie, die durchaus für alle Beteiligten wohltuend ist.
Ja, dann wieder zurückwirkt auf euch, auf die Eltern, von den Eltern aus wieder auf die Kinder. Und so haben wir dann ein Miteinander, was einfach reibungsloser läuft. Habt ihr noch aus euren vergangenen Jahren zusammen noch ein konkretes Beispiel von einem eurer Kinder, wo ihr gesagt habt, auch oh Mensch, da ist, habe ich etwas besonders noch mal gemerkt oder erlebt?
Also ich wüsste von unserer Tochter noch zu sagen, dass sie sich sehr, sehr schwer getan hat, lesen zu lernen. Und dass echt auf diesem und jenem Weg schwierig war in der Schule, einen Weg zu finden. Und dann war die Idee, in der Entwicklungsbegleitung sie aus dieser Schule rauszunehmen. Ich weiß auch, dass das dazu geführt hat, dass unsere Tochter wirklich erlebt hat, dass sie alleine gelassen wurde, dass man sie nicht versteht. Also sie hat sich auch sehr, sehr zurückgenommen in der Zeit. Und also wenn man so ein kleines Vögelchen als Bild kennt, das so die Flügel hängen lässt, so kam ja unsere Tochter oft vor, auch so verloren, allein. Und das hat, also auch wenn ich da jetzt zurückdenke, dann können die anfangen zu heulen. Das war echt eine schlimme Zeit für sie. Und sie ist dann auch einmal nach Hause gekommen und hat gesagt, mir hilft niemand, keiner ist da. Und da war so auch eine Intervention von euch für uns, mit uns zusammen. Wir nehmen das Kind aus dieser Schule. Dann hat sie wenige Zeit in einem Leseintensivkurs, den ihr kanntet, wo ihr den Umgang wusstet, wie mit Kindern umgegangen wird und so weiter und so weiter. Und dann, ich weiß noch, am zweiten Tag hat diese Lehrkraft gelacht und gesagt, Lena wird ganz schnell lesen lernen. Und genau so war es. Und das Verblüffende war, dass aus diesem verlorenen Vögelchen in diesen wenigen Wochen, wo sie in einer völlig fremden Umgebung war, was sie vorher nicht geliebt hat, sie ist da gerne hingegangen. Selbstverständlich, sie hatte keine Ablösungsprobleme von uns, was sie sonst immer hatte. Und es gab dann auch noch in der Zeit ein Zirkusprojekt. Das hat sie freiwillig mitgemacht und hat eine Einzelvorführung gemacht und sich richtig hingestellt und so nach dem Motto, Tata, kommen mir jetzt noch die Tränen, welch Unterschied möglich ist, wenn man nicht alleine in solchen Situationen, die belastet sind, begleitet wird und Lösungen gefunden werden. Und zwar nicht in mehr Drill, sondern in weniger, in mehr Raum geben, mehr das Kind sehen und wieder dem Kind vertrauen und in seine Fähigkeiten setzen. Und da ist eine Lehrkraft, die guckt mein Kind an einem zweiten Tag an und sagt, das ist lächerlich, die lernt ganz schnell lesen. Und es war tatsächlich ja so. Und dieses Selbstbewusstsein, was in dem Moment hervortreten konnte für unsere Tochter, war wirklich bemerkenswert.
Ja, und das sind wirklich dann die schönen Erlebnisse, die dann auch noch weitere, ja, Folgen haben in der Zukunft, weil dann wiederum die Lena erfährt, oh ja, ich kann es von sich selber. Erstmal kommen die anderen, die sagen, du kannst es, und dann sie selber, ich kann es, und dann bestätigt sich das. Und das tatsächlich als sogenannte Self-Fulfilling Prophecy, dass wir das, was wir meinen, was unsere Kinder können, dass sie das auch tatsächlich erreichen. Und wenn das selber im Familienverbund leichter geht, dieses Vertrauen in die Kinder zu haben, dann ist das doch wirklich eine tolle Voraussetzung. Ja, das schon mal zwei wunderbare Beispiele, und dafür danke ich euch sehr. Ich habe noch eine andere Frage. Habt ihr, außer in Bezug auf eure Kinder, irgendwas für euer eigenes Leben als Erwachsene noch daraus ziehen können? Irgendetwas, wo ihr sagt, okay, das hat nicht nur in Bezug auf meine Kinder etwas ausgelöst bei mir, sondern mit mir selber auch etwas gemacht.
Ja, ich bin offener für Improvisation geworden, tatsächlich. Das ist das, was mir jetzt schon spontan einfällt. Also auch dieses nicht nur nachdenken und gucken und vielleicht nach einem Plan vorgehen, sondern sich auf Situationen einstellen und einlassen zu können, dessen Ausgang man im Vorfeld vielleicht auch gar nicht so, so weiß, und das mit einem ruhigen Gefühl anzugehen und zu sagen, irgendwas wird bei rauskommen, und es ist auch gut so. Das ist das, was ich aus einem Prozess irgendwie rausbekommen habe oder bei mir übertragen hat. Dass ich hat ja natürlich auch was ein bisschen mit Selbstvertrauen zu tun, Selbstbewusstsein, da auch ruhig und gelassen in Situationen reinzugehen und unvorhergesehene Sachen auch meistern zu können, sich anpassen zu können, und daraus auch eine Stärke entstehen kann und eine Zuversicht, die ich bei mir auch in meinem beruflichen Kontext also sehr stark gemerkt habe, dass sich das auch auf mich überträgt und dass mir das auch tatsächlich in meinem beruflichen weiterhilft. Das muss ich ganz klar so sagen, ja.
Ja, das freut mich sehr. Ihr wisst ja, ich habe sehr viel mit Gerald Hüther, dem Hirnforscher, am Hut. Und der hat gerade vor einiger Zeit in einem Gespräch gesagt, wenn Menschen sagen, auf die ein Problem zukommt, hey, schön Problem, dass du kommst, jetzt kann ich weiter wachsen, jetzt kann ich ausprobieren, dann sind wir einen Riesenschritt weiter. Und das sind diese Improvisationen, dieses, wenn ich nicht weiß, was rauskommt, mir das trotzdem zuzutrauen. Ja.
Ja, und also ich habe auch sozusagen als Führungskraft mit anderen Menschen zu tun. Und ich glaube auch, dass ich ein Stück gelassener bin im Umgang mit meinen Mitarbeitenden, die auch einfach sein dürfen, wie sie sind. Und die einen Freiraum haben, den sie schätzen, das weiß ich. Und die dadurch auch Ergebnisse produzieren können, die vielleicht sonst nicht möglich wären. Und das ist echt einfach ein schönes Miteinander auch ist. Und das Miteinander auf Augenhöhe, das durchaus bereichernd ist und ich selber für mich als bereichernd empfinde.
Ja, wunderbar. Nochmals vielen Dank und vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, die ich oft stelle, so für unsere Zuhörer auch so ein bisschen. Gibt es irgendeinen Spruch, ein Zitat oder irgendetwas, was euch so in den Sinn kommt, was euch bewegt oder was, ja, wovon ihr viel haltet?
Ich habe eins, dieses Grasbild, wenn man am Gras zieht, wird es nicht schneller wachsen oder so ähnlich.
Ja, genau.
Und ich kenne das Zitat lange und natürlich hat jeder so das Bild, wenn man am Gras zieht und hat man die Wurzeln in der Hand, dann ist der Grashalm eigentlich verloren. Das kann ich auf der einen Seite ja mit meinem Verstand verstehen, dass man das nicht tun sollte, wenn man möchte, dass das Gras gut wächst in meinem Garten. Aber für mich ist in der Erfahrung mit dir, mit der Entwicklungsbegleitung, mit unseren Kindern, das so ganz und gar bei mir angekommen. Das ist irgendwie so eine emotionale Weisheit für mich geworden, dass ich sehr viel gelassener und geduldiger geworden bin, als ich das jemals war. Und das fühlt sich richtig angenehm an.
Ja, ganz, ganz vielen Dank. Das war doch ein schönes Schlusswort und ich wünsche euch noch alles Gute.
Danke dir auch.
Danke.
Ja, Doris und Peter, die Eltern der Kinder, die wir begleitet haben, haben, glaube ich, ganz schön dargestellt, was in ihnen passiert ist während dieser Entwicklungsbegleitung. Ich muss noch dazu sagen, dass wir, wenn wir Eltern, Familien in der Entwicklungsbegleitung haben, wir zunächst einmal tatsächlich mit den Kindern beginnen, weil die Eltern ja ihre Kinder vorstellen, weil es dort Probleme gibt. Und dann gibt es aber sehr schnell, spätestens nach dem vierten Termin, ein Gespräch, in dem wir erzählen, was wir mit den Kindern machen, weil im Gegensatz zur Frühförderung sind bei uns Schulkinder oder ältere Kinder, da sind die Eltern nicht dabei. Also müssen wir ihnen erzählen. Und in unserem Erzählen gehen wir erstmal davon aus, dass die Eltern dann auch nachfragen, wieso, warum und so weiter und dann feststellen, ja, was passiert da eigentlich? Also ich muss noch dazu sagen, wir versuchen niemals die Eltern zu verändern, weil wir können ja niemanden anders verändern. Wir können nur selber in gewisser Weise mit den Kindern umgehen und können dann gucken, ob die Eltern sich davon etwas abgucken wollen oder ob es sie interessiert, ob sie offen werden für das, was da passiert. Und bei Doris und Uwe, die haben, glaube ich, sehr schön beschrieben, was sich bei ihnen veränderte. Bei ihrem, als erstes mal bei ihrem Sohn Florian, der ja Schulprobleme hatte und eben sie bisher gewöhnt waren, dass das, was in der Schule auch häufig passiert, wenn ein Kind in diesem Fall Lese- und Rechtschreibprobleme hat, dass das einfach geübt wird. Es wird trainiert. Und jedes Training kann natürlich auch zu Erfolgen führen, das ist gar keine Frage. Aber wenn ich etwas trainiere, trainiere ich nur eine Dimension, also die Dimension des Lesens und Rechtschreibens. Und was ich dann verhältnismäßig selten, was sich verhältnismäßig selten entwickelt bei den Kindern, ist dann zum Beispiel eine Begeisterung für Lesen und Schreiben. Und diese Begeisterung, das wäre der eigentliche Motor, dass sich das verändert in dem Kind. Also gar nicht das Üben, sondern die Begeisterung, das Interesse des Kindes. Und deshalb setzen wir einfach anders an. Wir üben nicht mit dem Kind, sondern machen mit dem Kind etwas, was es begeistert. Und das ist nicht in erster Linie Lesen und Schreiben, aber es führt nachher dazu. Und die Eltern, was sich da eben als erstes gezeigt hat, das hat eine Doris auch noch mal gesagt, ist so eine Gelassenheit, nicht diesen permanenten Druck in sich selber zu spüren, mit dem Kind üben zu müssen. Damit wird der Druck auf das Kind geringer und damit kann das Kind selber entdecken, wofür es sich begeistern kann. Und es landet dann irgendwann auch beim Lesen und Schreiben, weil das Kind nämlich eigentlich lesen möchte. Es möchte ja die Welt erkunden und möchte auch die Welt erkunden über die Schriftsprache. Und das ist eben hier in diesem Elterngespräch nochmal deutlich geworden. Durch diese Entlastung, Druckentlastung, konnten die Eltern etwas entwickeln, was eben ganz besonders wichtig ist, das Vertrauen, dass ihr Kind das schaffen kann. Weil mit diesem Druck steht jemand dahinter, ach, das schafft das nicht und das ist dieses Arbeiten mit dem Defizit, mit dem Problem. Und das können wir im Grunde genommen dadurch gut reduzieren, dass wir mit den Möglichkeiten und den Fähigkeiten des Kindes arbeiten. Und das haben Doris und Uwe, glaube ich, sehr schön gespürt, erkannt. Und wenn ich jetzt Vertrauen habe in die Kinder als Eltern im Elternhaus, bin ich einerseits etwas entlastet von dem Druck und andererseits, das hat Doris nochmal so hervorgehoben, passiert noch etwas anderes, die sogenannte Self-Fulfilling Prophecy, nämlich wenn ich jetzt die Erwartung habe, dass es klappen wird, dass mein Kind tolle Fähigkeiten hat, dann werden sich die tollen Fähigkeiten erfüllen und nicht das, dass ich denke, ach, das kann ich schreiben. Und dann erfüllt sich das. Und genau dieses Umdenken, das ist gar kein Denken eigentlich, es ist eigentlich ein Umspüren. Sie fühlen sich anders, sie spüren sich anders und gehen mit sich und den Kindern anders um. Und das hat eben, wie Doris und Peter da erzählt haben, ganz deutlich dazu geführt, dass es eben langfristig ein Vertrauen gab in ihre Kinder, was dann bei ihnen zu Geduld und Gelassenheit geführt hat, wodurch dann wieder die ganze Familie sich ganz anders entwickeln konnte und natürlich auch die Probleme der Kinder. Und damit ist das eingetreten, was wir uns eben so erhoffen in der Arbeit mit Familien, dass die Familien diese Haltung übernehmen und ihren Kindern was zutrauen und dann auch sich selber etwas zutrauen, dass sie in der Lage sind, ihre Kinder so zu begleiten, dass die Kinder sich entwickeln können.
Super. Das war jetzt ein sehr schöner systemischer Schluss, so nach dem Motto, wenn jeder jedem hilft, ist allen geholfen. Große Klasse. Ja, Waltraud, danke dafür. Aber ich habe noch eine Frage, hat auch was mit der Beratungssituation zu tun. Wie kommt es denn dazu, dass gewissermaßen überhaupt die Familie beraten werden will? Also diese Situation ist mir so nicht ganz klar. Wie funktioniert das?
Also in diesem Fall das Kind, was die Eltern Doris und Peter als erstes vorgestellt haben, da war es die Schule, die wiederum den Druck ausgeübt hat, mit ihrem Kind muss was passieren. Also die Eltern sind, das passiert einfach häufig, kommen auf Druck von anderen, häufig schulischen, manchmal auch Kindergarteninstitutionen. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt für uns. Das heißt, die erste Frage, die wir eigentlich an die Eltern haben, natürlich, warum kommen sie, ist klar, aber sehen sie es genauso wie die Menschen, die sie hier quasi hergeschickt haben? Um dann nochmal festzustellen, wie geht es eigentlich den Eltern? Sind die jetzt nur ausführendes Organ, damit das Kind in der Schule besser wird? Oder wie sind sie selber innerlich beteiligt? Also das System Familie dann nochmal angesprochen ist. Und denn wenn die Eltern nur auf Druck von anderen kommen, fehlt ihnen oft der eigene Impuls, sich selber anzugucken und auch dann zu spüren, was sich erleichtern kann. Und darum ist es uns ganz wichtig, dass die Eltern auch dahinter stehen und nicht nur kommen, weil jemand anders es will. Ab und zu ist es so, nicht ganz so selten, aber es kommt eben vor, dass die Eltern selber spüren, ich brauche Hilfe, um mit meinem Kind anders umzugehen, damit mein Kind auch die Hilfe bekommt, die es braucht. Das haben wir auch und da sind wir natürlich gleich. Da brauchen wir nicht zu fragen, sehen Sie es auch, sondern dann sind wir gleich in dem Thema noch drin.
Das ist spannend. Danke dafür, weil das war jetzt für mich nochmal ein wichtiger Dreh, weil die in den bisherigen Gesprächen, die wir geführt haben, war ja immer Kind und Erzieherin. Und jetzt wirklich die Familie als Ganzes zu begleiten, ist natürlich ein ganz spannendes anderes Thema. Dankeschön, Waltraud, für diese Ausführung und danke, dass diese Familie bereit war, ein Interview beizutragen.
Ja, danke dir, Michael. Sie hörten einen Podcast zum Thema Entwicklungsbegleitung von Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld. Weitere Informationen können Sie bekommen über die Website www.entwicklungsbegleitung.de.
Und wenn ihr Lust habt, mit uns Kontakt aufzunehmen, würden wir uns sehr freuen. Also jede Form von Fragen, Hinweisen, vielleicht eigene Erfahrungen, Ergänzungen, bitte meldet euch gerne über die E-Mail-Adresse auf der Internetseite www.entwicklungsbegleitung.de. Wir freuen uns auf eure Kontaktaufnahme und Nachricht.